ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu AnimateurInnen.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Schulzzug. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen zu dem Podcast, den Gerhard Schröder zum Runterkommen hört. Herzlich willkommen zu Too Many Tabs.
Ja, die ARD Audiothek, das ist ja sowas wie das Retreat für die Seele.
Richtig, Caroline Worps. Und hier checken wir ja auch jede Woche ein, um gemeinsam runterzufahren und unsere Tabs zu schließen.
Ja, im Tabs auf, Tabs zu, Laberschwart, Kartoffelsalat.
Da ist immer viel dabei.
Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken mit Spezi rein, denn jetzt gibt's hier noch was.
Gibt's schon wieder Spezi-Krieg-Update?
Allerdings.
Ach du lieber Himmel.
NDR, das Spezi-Krieg-Update.
Caro, wir haben schon wieder ein Spezi-Krieg-Update zu vermelden. Gerade erst haben wir doch noch darüber berichtet.
Ja, Miguel, die Ereignisse überschlagen sich erneut. Wer sich für die Vorgeschichte, die ganze Geschichte des Spezi-Kriegs interessiert, kann sich alles anhören in der Folge Spezi-Krieg/Army Hammer. Und erst vor 3 Folgen haben wir darüber berichtet, dass es neue Entwicklungen gibt. Nämlich eine neue Kriegspartei hatte das Schlachtfeld betreten. Der Getränkehersteller Behrensen mit seinem Konkurrenzprodukt Mio Mio, Cola und Orangemische. Spezi-Gigant Paulaner verklagt Behrensen aufgrund des ähnlichen Flaschendesigns. Behrensen weist alle Vorwürfe zurück. Vorbild war nicht das Etikett der Paulaner Spezi, sondern eine alte Tapete.
Wir erinnern uns, Too Many Tabs berichtete. Und was gibt es denn jetzt schon wieder Neues im Spezi-Krieg?
Ja, Miguel, eine weitere Partei tritt hier auf den Plan. Es handelt sich um die Carlsberg-Brauerei, die mit ihrer Brauerlimo ein Konkurrenzprodukt zu Spezi auf dem Markt hat. Und auch hier ist dem Paulaner-Konzern das Etikett zu ähnlich. Paulaner hat Carlsberg deshalb jetzt vor der auf Marken- und Wettbewerbsrecht spezialisierten 33. Zivilkammer am Landgericht München I verklagt. Die sollen gefälligst ihr Etikett für die Brauerlimo nicht länger verwenden, fordert Paulaner. Die SZ schreibt dazu: Zu einer Annäherung zwischen den beiden Rivalen kam es in der Verhandlung am Dienstag nicht. Zu tief sind die Gräben. Wird denn nie Ruhe einkehren, fragen wir uns.
Vielen Dank, Caroline Worps. Wir verfolgen für euch weiter den deutschen Spezi-Streit und versorgen euch hier bei Too Many Tabs mit neuen Updates.
NDR, das Spezi-Krieg-Update.
Unglaublich, innerhalb kürzester Zeit 2 Spezi-Krieg-Updates. Man kommt ja wirklich kaum hinterher.
Es geht Schlag auf Schlag. Man hat irgendwie das Gefühl, Paulaner haut gerade um sich und verklagt alles weg.
In Grund und Boden. Ja. Und ich habe noch zwei weitere Anmerkungen zu machen zu unseren Tabs letzter Woche. Und zwar habe ich einen kleinen Shitstorm bekommen, beziehungsweise eine böse Insta-DM, weil ich Willi Holzwurm, die scheußliche Handpuppe aus Immer wieder Sonntags,
na, scheußlich,
die habe ich als Ameise bezeichnet. Obwohl sie ja ein Holzwurm ist.
Ja.
Und da möchte ich mich natürlich in aller Form entschuldigen bei Willi Holzwurm und seiner gesamten Familie. Es tut mir leid, du bist keine Ameise, du bist ein Holzwurm. So.
Danke, dass du den Mut hast, hier auch Fehler einzugestehen.
Richtig, dafür bin ich ja wohl landesweit bekannt. Das andere, was ich noch hinzufügen wollte, ist, wir haben letzte Woche über Vincent Groß gesprochen.
Ja.
Auch in deinem hier Schlagerwelt-Tab zu Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross.
Vincent Groß mit dem USP, dass er immer über Getränke singt.
Richtig, wir haben letzte Woche davon erzählt, er hat Songs über Aperol Spritz.
Aperol
Spritz, über Uso.
Ich trinke Uso, was trinkst denn Uso?
Und Glühwein.
Auch das.
Glühwein, ja, muss sein. Also er hat allein 3 Songs schon über Getränke. Das heißt, er hat quasi schon die ganze Getränkekarte durch. Und jetzt hat er einen neuen Song veröffentlicht, aber legt nun einen Imagewechsel hin, liebe Caro. Und zwar ist es diesmal kein Getränk, sondern es geht um Gebäck.
Ach.
Wollen wir da mal reinhören, wie es sich anhört?
Super gerne.
Geht schon gut los.
Heute gehen wir backen, lecker, lecker Sachen.
Also, Gebäck steht jetzt auf der Speisekarte.
Heute gehen wir backen,
lecker, lecker, lecker Sachen.
Ja.
Ja, Miguel Rubizzi, da vergisst du jetzt natürlich den Hit Buenos Nachos. Da ging es ja auch im weitesten Sinne jetzt schon um Essen.
Ach, also Kulinarik ist sein Feld.
Ja, da haben wir wohl noch viel zu erwarten, weil die Speisekarten dieser Welt, die sind jetzt natürlich noch lange nicht abgegrast.
Ja, also da, das beobachten wir auch weiter mit Spannung. Vincent Groß ist übrigens nur ein Jahr älter als ich, habe ich jetzt nochmal gelesen. Kleiner Fun Fact. Er
hat schon so viele Getränke besungen.
Wir sind One Generation. Ja, viel mehr Getränke, als ich getrunken habe, hat er schon besungen. Naja, okay, also.
Wo wir gerade beim Thema Kulinarik sind, da kommt mir immer wieder mal ein Satz in den Sinn. Der stammt von der Oma meines lieben guten Freunds Eli. Und die Oma von Eli sagt immer, wenn ihr was richtig gut schmeckt, dann sagt die, das ist arschlecker. Und wenn man dann fragt, Oma, wie lecker ist es, sagt sie, Arsch.
Das ist aber nicht die Person, die schaffe ich gesagt hat.
Nee, das ist eine andere.
Aber das finde ich.
Arschlecker.
Das finde ich auch super. Ja, das finde ich süß. Arschlecker. Wie
Arsch.
Lecker?
Arsch. Wo wir mal unsere aktuellen Tabs.
Ja.
Wir saßen letztens zusammen mit KollegInnen bei irgendeinem Mittagessen und haben wie immer über Deutschland geredet.
Die Lage der Nation.
Ja, und da habe ich bei mir so gedacht, was dieses Deutschland vor der Bundestagswahl jetzt bräuchte, wäre doch eigentlich mal wieder ein gepfefferter Schulz-Zug.
Auf jeden Fall.
Ja, und da ist uns eingefallen, stimmt, es gab ja mal den Schulz-Zug. Es ist noch nicht so lange her, aber es wirkt so ein bisschen wie aus einem anderen Universum, aus einer Parallelwelt. Und beim Schulz-Zug, für alle jüngeren ZuhörerInnen, die damals noch nicht so viel mitbekommen haben, da geht es um den ehemaligen SPD-Politiker Martin Schulz aus, na?
Würselen.
Das wusste damals jedes Kind auf der Straße. Kurz zu Martin Schulz. Von 87 bis 98 war er ehrenamtlicher Bürgermeister von
Würselen.
Von 94.
Das ist wie Kalcha Candela, das muss man immer so zusammen sagen. Stimmt. So wie Kalcha Candela.
Und von 94 bis 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments. Von 2012 bis 17 war er dann Präsident des EU-Parlaments. Von 99 bis 2018 gehörte er durchgehend dem Bundesvorstand und dem Parteipräsidium der SPD an. Und von 2017 bis 18 war er SPD-Parteivorsitzender. Und dann kam es eben dazu, dass er bei der Bundestagswahl 2017 als Kanzlerkandidat für die SPD angetreten ist. Beziehungsweise er wurde mehr oder weniger da reingedrängt, weil Sigmar Gabriel nicht wollte.
Ja.
Im Januar 2017 hat nämlich der damalige Parteivorsitzende Sigmar Gabriel dann auf seine Kanzlerkandidatur verzichtet und stattdessen sich für Martin Schulz ausgesprochen als Kandidaten. Und dann wurde er eben einstimmig vom SPD-Parteivorstand als Kanzlerkandidat nominiert. Und dieser ganze Wahlkampf, also alles, was dann rund um Martin Schulz geschehen ist, ist so einer der seltsamsten Wahlkämpfe in der deutschen Geschichte.
Den habe ich auf jeden Fall noch in sehr, sehr guter Erinnerung, weil ich 2017 Erstwähler war und das extrem verfolgt habe. Und ich würde sagen, guck mal, wir haben jetzt schon so viel hier politische Sachen heute besprochen mit Jahreszahlen und so. Wir haben jetzt schon unseren öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag auf jeden Fall erfüllt.
Absolut. Das war auf jeden Fall eine Zeit, ja, wo man das so sehr mitbekommen hat und wo allgemein irgendwie super viel los war in der Welt.
Ja, das war auf jeden Fall so die Zeit, in der gerade Donald Trump das erste Mal im Amt war. Vielleicht sogar so ein bisschen ähnlich wie heute, nur das erste Mal. Man wusste nicht so genau, wie schlimm wird es. Es war noch eine Zeit, in der die AfD nicht im Bundestag war. Es ist quasi auch der Bundestagswahlkampf, mit dem die AfD in den Bundestag gelangt ist. Wusste man 2017, als quasi die Kanzlerkandidaten damals festgelegt wurden, noch nicht. Und die SPD stand damals, wenn ich mich jetzt recht erinnere, bevor Martin Schulz aufgestellt wurde als eben Kanzlerkandidat, auch nicht besonders gut da. Ich erinnere mich an irgendwie sowas um die 20%, 21, 22, 23, irgendwie sowas in der Art. Aber das änderte sich ja dann mit der Nominierung. Darauf gehst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen näher ein.
Ja, genau.
Ich freue mich schon. Es bietet sehr viel Läster- und Gossip-Material.
Also Martin Schulz, kann man ja zunächst mal sagen, er war ein unerwarteter Hit. Er war auf einmal da. Er hat irgendwie frischen Wind reingebracht. Er hat vor allem eben für nie wieder GroKo geworben und wollte irgendwie aus dieser Merkel-Müdigkeit so ein bisschen rauskommen. Er galt als erfahren, als guter Redner. Da hatte er ja schon viel Erfahrung durch seine Jahre im EU-Parlament. Da hat er irgendwie auch keine Angst vor Debatten gehabt. Auch sympathisch.
Mann des Volkes.
Mann des Volkes, tut irgendwie keiner Fliege was zuleide. Er ist der bodenständige Typ aus
Würselen.
In seiner Straße wohnen irgendwie eine Bäckermeisterin und ein Schuster und irgendwie alle Handwerksberufe auf der ganzen Welt. Alles bei ihm in Würselen.
Das hat er immer so betont, also wie als hätte er sich so ein Cinematic Universe wie die Sesamstraße oder so aufgebaut, in der so jeder Berufsstand einmal repräsentiert sein muss.
Ja, und auf einmal, man weiß nicht genau wie, war dann die Rede vom Schulzzug.
Der Schulzzug hat reingebracht.
Der Schulzzug rollte durchs Land. Der Schulzzug hat keine Bremsen. Und das war auf einmal irgendwie riesig.
Also ich erinnere mich noch, dass er der SPD zu 10 Prozentpunkten mehr verholfen hat in den Umfragen vor der Wahl. Und auch, dass der Spiegel ihn wirklich groß wie so der Heiland in so einer Jesus-Christus-artigen Gestalt mit so einem Leuchten um den Kopf dargestellt hat. Ja, als wäre er wirklich so...
St. Martin stand da drauf.
Ah ja, ja, St. Martin war der Titel.
Der Machthunger des Kandidaten Schulz. Ja, auf jeden Fall... Es war riesig und es war überall Thema. Und das Ganze hat natürlich, wir sind hier in der Welt der SPD unterwegs, hart reingecringed.
Ja, die SPD ist ja eine der ältesten Parteien, die wir haben. Die ist sehr traditionsreich und dementsprechend hier und da auch so ein bisschen eingefahren und versucht sich immer mal so ein bisschen jung und frisch zu geben. Meistens scheitert es hier und da so ein bisschen. Also die haben nicht so den besten Cringe-Radar, ist so mein Eindruck. Auch im aktuellen Wahlkampf, dann biedern die sich so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade so einen TikTok gesehen, Lars Klingbeil biedert sich irgendwie so an Tom und Bill Kaulitz ran und die antworten dann im Podcast und dann setzt sich irgendwie Olaf Scholz ins Worldwide Wohnzimmer auf den Sitz, wo vorher der Staubsaugerficker gesessen hat. Es ist, ja, ist doch so. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch manchmal. Ist doch so. Ich sage nur die Fakten.
Ja, allerdings. Ja, und damals war der Cringe auch nicht weit, sag ich mal. Da kam es zum Beispiel zu Headlines wie dieser. Juso-Chef nennt Schulz geile Sau.
Ja, das meine ich.
Ja, das war nämlich nach folgender Situation mit dem Mannheimer Juso-Chef.
Ende Januar. Schulz war gerade Kanzlerkandidat geworden.
Martin Schulz ist einfach eine geile Sau, ja.
Ja. Das Lachen im Hintergrund. Man merkt schon, das ist genau diese Rhetorik, dem Cringe-Radar eines Juso-Vorsitzenden aus dem Jahr 2017.
Ja, und das hat dann Berichterstattung wie diese hier nach sich gezogen.
Gerade mal knapp 2 Monate später, die geile Sau ist in Mannheim.
Die geile Sau ist in Mannheim.
Solche Berichterstattung gilt es halt zu vermeiden. Deswegen gibt man nicht solche Statements. Und ja, also es ist ja immer so ein bisschen, ich weiß noch, dass bei Martin Schulz, dem hat man das so ein bisschen abgekauft, ja, dass er für diese Themen, die er platziert, auch wirklich einsteht. Weil die SPD steht ja oftmals dafür, dass man gerade in den Jugendorganisationen tolle Reden schwingt und sehr leidenschaftlich und sehr idealistisch dabei ist. Und man dann, wenn man in die höheren Positionen gelangt, immer so ein bisschen davon wieder abkommt und es alles verwässert und es ein bisschen bürgerlicher dann zugeht mit
auf
zunehmendem Alter.
Aber hier war er jetzt in der Phase, wo er komplett abgefeiert wurde.
Ja, genau. Und Martin Schulz stand eben dafür, dass er das nicht macht.
Genau. Und hier durfte jetzt der geile Sau-Juso aus Mannheim ihn auch treffen und ist hellauf begeistert.
Und der oberste Juso in der Stadt ist einmal mehr begeistert.
Wahnsinn. Ich meine, dass der bei uns vorbeikommt, hier in Mannheim, zu uns Jusos, zu den jungen Leuten, ist der absolute Oberwahnsinn. Ich bin total begeistert. Super bodenständiger Mann, ganz, ganz nahbar und auch wirklich interessiert an unserer Arbeit. Und ich hätte das nie gedacht und nie für möglich gehalten. Ich bin glücklich wie Sau und es ist einfach ein ganz großer Tag für mich.
Alle sind glücklich wie Sau und guck mal, es gibt sogar...
Sau ist so sein Wort, ne?
Ja, und es gibt sogar einen Martin-Schulz-Zug. Torte.
Das finde ich gut. Ja, also politisch engagierte Leute, die mit Idealismus da rangehen, ist natürlich eine schöne Sache. Und wenn dann so ein Kanzlerkandidat mal vorbeikommt und das Ganze würdigt, ist natürlich auch wunderbar. Aber ja, hier und da manchmal so ein bisschen das Wording.
Ja, aber bei dem Abgefeier jetzt in den eigenen Reihen blieb es ja nicht. Es ging ja weiter mit dem Schulzzug.
Schulz, die geile Sau. Der Schulzzug. Der Gottkanzler, der Hype um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz kennt im Internet keine Grenzen. Schulz hat sich sogar bei seinen virtuellen Wahlkämpfern für die Unterstützung bedankt.
Das ist ja eine richtige Welle, die ihr lostretet und die für mich natürlich eine riesige Hilfe ist. Ich danke euch.
Der Schulz-Effekt zeigt sich auch in den Umfragewerten. Die SPD hat um etwa 10 Prozentpunkte zugelegt. Die Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel gilt schon längst nicht mehr als sicher.
Ja.
Gottkanzler ist er nicht geworden. So viel können wir, glaube ich, spoilern.
Kleiner Spoiler. Ja, der Gottkanzler und die geile Sau, er war wirklich ein Internet-Meme und wurde aufgebaut in dieser Zeit so ein bisschen als der Anti-Trump, der gerade, wie du eben schon gesagt hast, irgendwie an die Macht gekommen ist. Es gab dieses Gottkanzler-Meme, wo man ihn auf so einem Plakat gesehen hat, im Stil von diesem berühmten Obama-Hope-Motiv von 2008, dieses rot-blaue.
Auch sehr schlau, das zu machen.
Ganz schlau und dann drunter eben mega, make Europe great again. Mhm. Wow. Das Ganze ist, wie ich jetzt nachgelesen habe, in einem Reddit-Forum entstanden und dort wurde eben The Schulz als Anti-Trump, als Anti-The Trump etabliert und Martin Schulz als Gottkanzler. Und das war ein kompletter Selbstläufer. Also das Internet hat so ein bisschen davon alleine irgendwie gemacht und The Schulz ist dann einfach voll in den Wahlkampf angenommen worden und wurde von der SPD, wie wir gerade gehört haben, natürlich dankend angenommen, weil die gar nicht viel machen mussten, weil das von alleine irgendwie komplett ins Rollen gekommen ist.
Er kam out of the blue, drollig und alle sind abgegangen wie Schmitz Katze.
Ja, ich habe in so einem Datenanalyseartikel von Puls noch nachgelesen, dass das aus eben wirklich einer ganz kleinen Reddit-Bubble kam. Irgendwie die Hälfte aller Posts von so einem harten Kern aus nur 100 UserInnen oder so.
Wovon die Hälfte Zweitaccounts von Martin Schulz selber waren.
Und von den Usos. Also es gab so eine Schulz-Meme-Armee, die eigentlich ganz, ganz klein war, aber die es trotzdem geschafft hat, eben so Begriffe wie Schulz-Zug einfach in der breiten Öffentlichkeit zu planten und in die Nachrichten zu bringen. Irgendwie absurd, dass das damals so ging.
Und war es nicht auch so, dass extra wegen Martin Schulz Leute in die SPD eingetreten sind, massenweise?
Absolut.
Stell mal vor, du bist wegen Martin Schulz in die SPD eingetreten und bist da jetzt mit deinem Mitgliedsantrag. Ach du lieber Himmel.
Martin Schulz hatte für einen kurzen Zeitraum einen totalen Run. Innerhalb der ersten 5 Wochen nach der Nominierung.
Schulz-Mania, wie bei den Beatles.
Schulz-Mania hat die SPD mehr als 10.000 Parteieintritte verzeichnet. Und er wurde auf dem Bundesparteitag mit 100% der Stimmen
100%
zum Parteivorsitzenden gewählt. Es war der absolute Hype.
Ja, also wirklich wie der Jesus der SPD. 100%. Mr.
Absolut.
100%.
Der Schulzzug hatte wirklich einfach keine Bremsen. Man konnte sich dem nicht verwehren. Er war überall. Aber wie das mit Hype so ist, ist es ja halt auch dann schnell vorbei, ne? Also Höhenflug und dann kam aber der ganz tiefe Fall, weil diese Schulz-Mania hat eben nur so lange funktioniert, wie das halt eben auch in den Schlagzeilen war und sich selber immer weiter befeuert hat. Und dann kamen halt so ein paar Sachen, die ihn dann so ein bisschen einknicken lassen haben. Zum einen gab es ein paar Wahlen, die Saarlandwahl, die Schleswig-Holstein-Wahl und die Nordrhein-Westfalen-Wahl, wo die SPD abgekackt hat, um es mal sozusagen, wo sie ihre Wahlziele gar nicht erreicht haben und auch teilweise die Regierungsbeteiligung nicht. Und ja, da kamen dann erste Zweifel auf am Schulz-Zug. Also wie doll rollt er jetzt wirklich noch? Mhm. Und ja, dann ging es irgendwie sehr rasant, so rasant wie es bergauf ging, auch wieder bergab. Und hat dann selber in vielen Interviews gesagt, dass er eben sich viel zu sehr auf BeraterInnen um sich rum verlassen hat, die ihm irgendwie Tipps gegeben haben und viel zu wenig auf den eigenen Instinkt, den er ja durchaus irgendwie hat. Und dass er eben auch in diesen Wahlkampf reingedrängt wurde, der ja eigentlich auch gar nicht auf ihn zugeschnitten war, weil er ja nur quasi Sigmar Gabriel so mehr oder weniger last minute.
Er ist reingestolpert.
Er ist wirklich reingestolpert, war mit großen Augen, oh, und der Schulz-Zug rollte.
Er rollte und dann
kam irgendwie nicht hinterher.
Und dann hatte er plötzlich doch Bremsen.
Ja, da hatte er auf einmal doch Bremsen. Da gab es dieses TV-Duell von Angela Merkel gegen Martin Schulz und es war auch so komplett schnarchig.
Das hat er richtig vergeigt, das habe ich auch gesehen.
Ja, eigentlich waren sie sich die ganze Zeit einig und haben dasselbe gesagt und sich gegenseitig abgenickt.
Ja, und dann hat Angela Merkel ja auch noch diesen einen Boss-Move gemacht und dieses eine große Wahlkampfthema von Martin Schulz, die Ehe für alle zu öffnen, hat sie ihm ja einfach weggenommen und hat das vor der Wahl einfach umgesetzt, sodass plötzlich homosexuelle Paare heiraten durften und das war eins dieser Key-Projekte von Martin Schulz, was sie einfach in so einem Interview mit der Brigitte, glaube ich, hat sie aber gesagt, ja, warum machen wir das nicht einfach? Und dann hatte er plötzlich ein ganz, ganz wichtiges Thema nicht mehr. Das war auch auf jeden Fall, ist ihm in die Parade gefahren.
Diesen Ausschnitt habe ich tatsächlich eben auch nochmal gesehen, aus diesem TV-Duell. Da wird gefragt, wie sie denn zur Ehe für alle stehen oder ob das für sie weiterhin gilt, das Prinzip, nur Mann und Frau dürfen eine Ehe eingehen. Und dann sagt Martin Schulz ganz klar, nein. Und es hat aber einfach keine Power mehr, weil Merkel kurz darauf sagt,
ja, für mich steht das eigentlich anders im Grundgesetz, aber jetzt haben wir das ja so schon verabschiedet.
Ja.
Und damit ist halt so der sehr viel Wind aus den Segeln genommen.
Das hat sich schlau gemacht.
Ja, ja, das stimmt. Naja, und der geile Sau-Juso, der ist jetzt 7 Monate später, kurz vor der Wahl, auch gar nicht mehr so geil drauf, beziehungsweise recht realistisch.
Also ich glaube, der Anfangshype, der da war, musste verfliegen, weil das Spannende war ja das Neue und das Besondere, dass jetzt jemand ganz Frisches auch in die Bundespolitik kommt.
Ja, das klingt alles schon so ein bisschen anders. Alle Hoffnungen ruhten auf dem Schulz-Zug und dann das niederschmetternde Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017. Die SPD erreichte mit 20,5% ihr schlechtestes Wahlergebnis der Nachkriegsgeschichte. Aua! Vom Gottkanzler zum Bordstein in Würselen zurück. Also, ja. Und dann erinnern wir uns alle, stellte sich irgendwann raus, doch wieder GroKo, CDU und SPD. Und das war ja das auch, was Martin Schulz um gar keinen Preis wollte, womit er geworben hat. Und da habe ich jetzt noch aus dieser Sondierungszeit sozusagen noch einen Clip entdeckt von demonstrierenden Jusos, ein Spiegel-TV-Clip. Jusos gegen Schulz, nie wieder GroKo. Klingt krass. Und guck mal, was dann passiert, als Martin Schulz jetzt auf diese wutentbrannten, enttäuschten Jusos trifft.
Die Delegierten und Martin Schulz treffen ein. Der Parteivorsitzende zeigt sich von den Protesten allerdings wenig beeindruckt.
Nie, nie wieder GroKo!
Er wuschelt ihm über den Kopf.
Ja, der geht da immer so durch und ich weiß nicht, ob er da ein Autogramme gibt oder sich irgendwie die Zettel durchliest mit nie wieder GroKo. Auf jeden Fall wuschelt er so einem Juso mit Megafon einmal durch die Haare und alle sind so, hey!
Gottkanzler-Move.
Gottkanzler-Move. Also irgendwie cringed da alles so hart rein. Und was ja dann auch noch kleiner Spice, was ja im Nachhinein noch passiert ist, da gab es ja noch die Situation, dass Sigmar Gabriel, der ja Martin Schulz überhaupt erst in diese Position Kanzlerkandidat so mehr oder weniger reingeschubst hat, dass der ja gerne selber Außenminister bleiben wollte in der neuen GroKo. Angeblich wollte die SPD Sigmar Gabriel aber loswerden. Und da hat dann jetzt aber Martin Schulz gedacht, nach seinem Wahlkampfdebakel, jetzt kann ich ja Außenminister werden, was auch wiederum gar nicht gut ankam, vor allem nicht bei Sigmar Gabriel. Und da war Sigmar Gabriel schwer enttäuscht und hat da wohl angeblich seine Tochter zitiert mit den Worten, Papa, jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht. Das ist so albern.
Was ist das für ein Shade?
Ja, der Mann mit den Haaren im Gesicht. Damit ist natürlich Gottkanzler Martin Schulz gemeint.
Sigmar Gabriel ist so kanti manchmal irgendwie. Der shadet gerne.
Ja, und da musste Sigmar Gabriel Martin Schulz eine Entschuldigungs-SMS schicken wegen den Haaren im Gesicht. Und er hat sich wohl dann auch persönlich entschuldigt. Wir verstehen beide, wo unsere gegenseitigen Verletzungen liegen und dass alles menschlich ist. Wir sind schließlich keine Politmaschinen,
sagte Gabriel. Was hier passiert, ist Menschenwerk.
Ja, und am Ende ist dann, Überraschung, keiner von beiden Außenminister geworden in der GroKo, sondern Heiko Maas. Und Martin Schulz war dann einfach ganz normaler MdB. Er ist einfach, muss man sagen, verbrannt worden von seiner eigenen Partei und irgendwie auch vom Internet. Kann einem fast leid tun. Und dann hat Schulz konsequenterweise hingeschmissen bezüglich der Bundesregierung. Hatte er vorher eigentlich auch schon gesagt, er will nicht unter Merkel regieren, aber trotzdem wollte er kurze Zeit also irgendwie auch mal Außenminister werden. Mhm. Aber am Ende einfach normales Mitglied im Bundestag. Und das musst du dir mal vorstellen, von Spiegelcover, Messiasartig, Gottkanzler hin zur Headline, Schulz schmeißt hin, Erleichterung bei Bürgern über Schulz Rückzug. Das ist wirklich hart.
Da möchte ich mich wirklich gar nicht reinversetzen, was das mit einem macht, wenn man das irgendwie quasi vor den Augen des ganzen Landes hingelegt hat.
Auch der Parteivorsitz war natürlich futsch, das ist dann Andrea Nahles geworden. Ja, und nach der Bundestagswahl kam er zu allem Überfluss auch noch dieses Buch raus.
Das wollte ich gerade sagen. Er hat Markus Feldenkirchen immerhin noch zu einem Bestsellerroman verholfen.
Ja, das Buch von Markus Feldenkirchen und ein dazugehöriger Spiegelartikel. Das Buch hast du gelesen, ne?
Ich habe das gelesen damals, als das rauskam. Und das ist wirklich sehr interessant, weil es so ein minutiöses Protokoll beschreibt von dieser Fail-Parade, die dieser ganze Wahlkampf war. Und so richtig schön aus der Innenperspektive. Also Markus Feldenkirchen, ein Journalist des Spiegels, hat Martin Schulz während dieser gesamten Zeit, die du gerade beschrieben hast, begleitet.
Die Schulz-Story.
Die Schulz-Story.
Das sollte so Obama-artig irgendwie so hinter die Politkulissen blicken und ihn da im Wahlkampf begleiten.
Also ich glaube auch, Markus Feldenkirchen war davon überrascht, was das für ein Buch dann am Ende geworden ist, weil er hat ja, musste ja einfach nur das beschreiben, was war. Ja. Und dann hat er eben diese ganzen Fails beschrieben und auch wie er für das TV-Duell geprobt hat und auf ganz andere Sachen vorbereitet war. Daran erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich noch daran, dass es eine Szene gab, in der Martin Schulz in einem Flugzeug, wahrscheinlich ein Privatjet oder sowas in der Art, gesessen hat, zu einem Termin musste und Penny Lane von den Beatles gehört hat und dann darüber angefangen hat zu weinen.
Nein.
Weil er so viel Druck in dem Wahlkampf verspürt hat und ihn dieses Lied an Würselen erinnert hat. Und er meinte, dass sein Vater, der eben ein sehr bodenständiger, normaler Bürger war, ihn dafür verachten würde, dass er jetzt hier in diesem Privatjet sitzt und zu einem wichtigen Polittermin fliegt. Also es war wirklich eigentlich sehr rührend. Da hat er mir dann fast ein bisschen leid getan. Deswegen würde ich sagen, Martin Schulz, Kopf hoch, nimmst du nicht so zu Herzen. Du bist hier jederzeit willkommen bei Too Many Tabs.
Es ist nicht einfach, in so einen Wahlkampf reinzustolpern und plötzlich so eine Öffentlichkeit zu haben. Das ist schon hart. Und in diesem Spiegelartikel, da sind jetzt halt jede Menge natürlich schlecht gealterte Martin Schulz Zitate und Momente drin, wo er irgendwie sich total freut, wie der Schulzzug rollt. Und die Lage erinnert ihn an 72, an die berühmte Willi-Wahl.
Oh nein, wie unangenehm.
Ja, das ist das Bauchgefühl der Jugend. Das ist eine Emotion. Hat er sich mit Willy Brandt noch verglichen?
Also es ist natürlich alles wirklich schlimm, aber dazu muss man auch sagen, also das Amt des Kanzlers ist natürlich auch nicht, also dem muss man dann schon auch gewachsen sein und also es ist jetzt auch nicht so, dass man da aus Mitleid reingewählt werden sollte.
Das stimmt,
ne?
Ich habe halt irgendwann nur noch so gedacht bei diesem Artikel, von diesem Höhenflug ging es halt irgendwann nur noch so drum, wie Martin Schulz vorm Fernseher sitzt und sich die ganzen Wahlniederlagen der SPD anguckt und das kommentiert und nur noch sowas sagt wie, leck mich in den Tisch. Ja, und das Traurige an dieser ganzen Sache, also diese desaströsen Wahlergebnisse für die SPD damals sind ja nichts im Vergleich zu dem, was heute bei der SPD abgeht. Also 20%, da liegen die gerade bei weitem nicht. Und das waren eigentlich noch die guten Zeiten vergleichsweise. Also im Moment ist es alles noch sehr viel darker als damals mit dem Schulzzug. Übrigens, Martin Schulz hat sich dann 2021 aus dem Bundestag zurückgezogen und ist jetzt Präsident der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir hoffen, es geht ihm gut. Und wenn er offene Tabs hat, kann er gerne jederzeit vorbeikommen.
Aber wirklich.
Ja, und damit würde ich jetzt hier den Schulzzug stoppen. Und bin gespannt, was du heute dabei hast.
Ich bin diese Woche durch eine Dokumentation, die mir auf YouTube vorgeschlagen wurde, in die bizarre Welt des Cluburlaubs für PauschaltouristInnen abgetaucht. Ja. Das ist ein Thema, da reden wir tatsächlich öfters mal drüber und ich dachte mir, es passt jetzt vielleicht gerade ganz gut, weil so ein grauer Februar-Schleier unser Studio hier umgibt. Irgendwie brauche ich ein bisschen Sommersonne, bisschen Urlaubsvibes und außerdem kommt am Sonntag die neue Staffel White Lotus, auf die ich mich schon sehr freue. Da dachte ich, könnte man vorne mal so ein bisschen rein recherchieren, was so alles in deutschen Cluburlauben, was da so für Geschichten schlummern.
Wie bei White Lotus geht's da selten zu.
Richtig. Ja. Aber Grund genug, um sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Hast du denn mal Urlaub gemacht in so einem Pauschalurlaub? Also so all-inclusive mit so einem Bändchen wo man 24/7 bespaßt wird?
Durchaus. Also Bändchen glaube ich nicht, aber als ich und meine Geschwister ganz klein waren, da waren wir durchaus mal in so, so Cluburlaub. Haben wir da gemacht.
Hast du da Mini-Disco gemacht?
Da habe ich Mini-Disco gemacht.
Veo, veo.
Veo, veo. Keves. Ja, und kannst du dir vielleicht denken, natürlich war ich eine Katze in der Cluburlaub-Produktion von Cats.
Ich habe noch nie was gehört, was so on-brand Caro Worps ist.
Da war ich natürlich eine Cats-Katze, hab getanzt. Und einen Abend später war ich dann in der Mini-Disco Mitglied der Spice Girls.
Ach, interessant, weil ich hatte da wirklich Berührungsängste. Wir haben auch einmal so einen Cluburlaub gemacht auf Menorca. Mhm. Und ich habe immer so neben der Mini-Disco gestanden, ganz schüchtern. Und habe die anderen Kinder, ich war so ein bisschen, macht euch nicht lächerlich hier, wie ihr da mittanzt.
Ich war da schon ab und an mal dabei. Irgendwann, wie älter man wurde, natürlich nicht mehr. Und ich muss sagen, das haben wir auch nicht lange und oft gemacht. Meine Eltern haben das ziemlich verachtet.
Ja, das, also das macht man vielleicht so einmal und dann denke ich so, ach so, okay.
Ja, und dieses so, da geht man in Schichten Abendessen und wird da irgendwie durchgeschleust wie so Urlaubsvieh. ich glaube, das fanden wir alle irgendwie nicht so toll. Also hat man dann immer wieder sein gelassen.
Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass man wirklich in der Woche, wo man da war, das Gefühl hatte, diese AnimateurInnen vor Ort auch so zu kennen und sich so mit denen zu befreunden, weil die wirklich alles gemacht haben,
freuen sich nur mit dir an, mit sonst niemandem, genau, der Urlaub macht.
Und dann jeden Abend im Schneewittchenkleid nochmal Veo-Veo tanzen und alle Kinder freuen sich. Und dann sind sie aber auch irgendwie da beim Buffet, dann machen die morgens Spiele oder den ganzen Tag über irgendwelche Sportsachen und so. Da gehen wir gleich alles noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Aber ich hatte da wirklich auch nur einmal diese Erfahrung und mich jetzt eben nochmal durch diese Doku reinbegeben mit dem Titel 7 Tage unter Animateure, Traumjob im Ferienressort.
Nur 7 Tage ausgehalten.
Ja, also es ist eine Journalistin, ja, genau, also es wird eine Journalistin begleitet, die sich eben einmal an diesen Job wagt und in einem Ferienressort namens Trollywood an der türkischen Riviera da eine Woche mal so mitläuft nicht und alles Trollywood mitmacht. Es heißt Trollywood und da gibt es auch jeden Morgen einen Song, mit dem man geweckt wird. Also willkommen, willkommen hier in Trollywood, willkommen in der Welt, in der Kinder viel entdecken können. Mhm. Das ist natürlich Trollywood. Und der Song übrigens, noch ein kleiner Funfact habe ich mir aufgeschrieben, ist von den Fantastikos aus Rostock-Steintor-Vorstadt. Die haben den Song geschrieben und der läuft jeden Morgen.
Trollywood, Trollywood. Jeden Morgen.
Jeden Morgen um 10 und mittags um 3 nochmal. Und zwar in jeder Trollywood-Filiale, die es gibt.
Ich war mal tatsächlich in so einem Club-Urlaub-Anlage in der Türkei, da war das genauso. Da war mehrmals am Tag immer dieser selbe Song.
Boah, da kotzt man doch wirklich irgendwann,
und da
oder?
Da ist immer so ein Tanz, den man dann dazu machen kann.
Ist das ein deutsches Ding, diese Club-Urlaub-Sachen? Oder?
Ja, es wirkt irgendwie sehr deutsch. Frankreich hat Club Med, auch so Luxus-Club-Urlaub. Das gibt es ja auch in allen Preiskategorien.
Ja, wie der Robinson-Club zum Beispiel, auf den gehe ich später auch noch ein. Also es gibt da verschiedenste Marken und jede Marke hat da natürlich auch ein eigenes Maskottchen und das ist in Trollywood der Trolley Trollbert und das ist ein Koffer, also der, so ein Trolley, den man so hinter sich her zieht und der wird in der Doku auch beschrieben als der Weihnachtsmann des Sommers und der tritt einmal am Tag auf, um die Kinder zu überraschen. Guck mal, der sieht so aus. Also das, ach, ist, so ein, das ist so ein Koffer mit ganz weit aufgerissenen Augen.
Ich kenne tatsächlich ein ähnliches Maskottchen aus einem Cluburlaub auf Mallorca aus meiner Kindheit und da hieß das Maskottchen Blaudi und es gab einen Abend, wo das Maskottchen Blaudi, aus welchen Gründen auch immer, hochkant von der Bühne geflogen ist. Da haben meine Geschwister und ich dann noch tagelang drüber gekichert.
Und man ist es wirklich immer so ein bisschen sad und aber auch ein bisschen lustig, wenn solche Maskottchen immer so in kleine Missgeschicke passieren. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen von so einem Maskottchen, das ist im Hochsommer bei so einer Parade mitgelaufen und dann ist das da drin kollabiert und ist so in sich, also ist so ein süßer Bär in sich so zusammengesackt und so hingefallen.
Oh Gott, ja, ich weiß nicht, was Blaudi auf Mallorca an dem Tag auch schon getrunken hatte. Also man weiß es nicht genau.
Ja. RIP. In diese Welt taucht jedenfalls jetzt die Journalistin, Katrin heißt sie übrigens, ab und trifft ihre MitanimateurInnen. Da gibt es dann zum Beispiel die Jitte. Sie ist die Teamleitung und es gibt 8 weitere Guides, darunter auch Selman, der schon viele, viele Jahre dabei ist und den Job geradezu atmet. Der hat da so eine richtige Lebensphilosophie und geht da total drin auf. Und es ist ja wirklich sehr schwer, weil man muss in diesem Job ja 24/7 ansprechbar sein.
Und gute Laune haben.
Und gute Laune haben und muss quasi ein guter Freund sein. Es muss sich anfühlen, als würde man Urlaub bei guten Freunden machen, sagen sie auch. Und das halt für ganz, ganz viele Gäste. In der Woche, in der Katrin jetzt in Trollywood ist, gibt es 294 deutsche Gäste, 84 aus Belgien und 31 aus Österreich und 11 aus der Schweiz. Und für die Gäste gibt es ein unglaublich breites Angebot. Es gibt Bogenschießen, Volleyball, Minidisco, Kinderbetreuung, Show-Einlagen wie Pantomime, Sketch-Shows. Jede Woche einmal, das fand ich besonders toll, ein Gala-Empfang mit süßem Sekt und Erdbeeren, so ein bisschen wie beim Bachelor.
Ja.
Und das will ja alles gut geplant sein. Und da gab es auch eine Szene, wo das Team zusammensitzt und plant und durchgeht, wie viele UrlauberInnen bei welchen Aktionen dabei waren. Und da gehen die so ganz fachmännisch einfach diese Aktionen durch. Und wie beiläufig sie da diese ganz verrückten Namen aufzählen, fand ich sehr lustig. Das wollte ich dir mal zeigen.
Watcher?
3.
Body Styling?
20.
Teens?
Ja, Mann. Zuckertraining.
Teens 9.
Volleyball?
Hübschchen.
Aquafun?
16.
Welcher Nachmittag?
14 oder so, mal weniger.
Ja. Wasser-Action, hat jetzt jemand gesehen?
Viele, glaube ich.
Wasser-Action, hat das jemand gesehen? Märchennachmittag?
Ja, alles so casual beim Mittagessen. Ich finde, das ist wirklich ein Beruf. Aquafun? Da machst du vormittags Aquafun, mittags irgendwie Bogenschießen und abends nochmal Tanz der Vampire. Musst du
wirklich, ja.
Also da ist alles dabei.
Und nicht nur Tanz der Vampire, sondern die updaten das auch ein bisschen, habe ich auch gesehen in einem anderen Bericht. Weil ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen weiter eingegraben und verschiedene Berichte mir angeguckt zu diesem Thema. Und bei einem Bericht von unserer Lieblingsplattform Galileo, Too Many Tabs Nummer 1 Hauptquelle, wir wären nichts ohne Galileo,
ja.
Die haben folgende Show in einem Familienresort abgefilmt.
Eine Lady Gaga-Tanzshow, angelehnt an ihre legendäre Super Bowl-Halbzeitshow aus dem Jahr 2017. Jetzt müssen Jan und seine Kollegen abliefern und zeigen, dass sie die Choreografie perfekt beherrschen.
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das haben die alles in petto.
Das ist dystopisch.
Wirklich, das musst du alles quasi in diesem Job machen. Und jetzt gibt's ja, wir haben gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Marken. Es gibt natürlich nicht nur Trollywood, sondern natürlich auch den berühmt-berüchtigten Robinson-Club. Da habe ich das Motto nochmal nachgeguckt und nachgelesen. Das steht auch auf so Shirts von Mitarbeitenden. Da steht, jeder Arbeitstag anders, seit Robinson. Zeit für Gefühle.
Mhm.
Ist ein bisschen sperrig. Ich finde, Zeit für Gefühle hätte vielleicht gereicht.
Hätte gereicht, ja.
Und hier ist das Maskottchen, die Robbe Robby. Für Robinson Club finde ich einfallsloser geht's nicht. Da finde ich Trolli in Trollywood irgendwie noch auf jeden Fall ein bisschen kreativer. Und der Robinson Club ist ja dafür bekannt, dass zum Beispiel auch Promis engagiert werden. Und da habe ich etwas gefunden, und zwar im Jahr 2012 gab es die Aktion Lambi tanzt, wo der Let's Dance Juror Lambi, Joachim Lambi, für ein paar Tage in den Robinson Club.
Den habe ich mal live gesehen, wie der in Schwerin eine Einkaufspassage eröffnet hat.
Ja, toll. Also den kann man scheinbar mal anfragen, wenn man irgendwas einzuweihen hat, zu tanzen hat. Und er hat da dann eben mit den Gästen im Robinson Club getanzt und das hat ihm auch sehr gut gefallen.
Also Lambi Tanz war für mich ein echt großes Erlebnis. Ich hatte schon so ein bisschen die Erwartung, dass ich meine Tanzschritte optimiere und so ein bisschen die Attitüde mitkriege. Aber ich wollte auch ganz besonders gerne mal mit Herrn Lambi tanzen und gucken, ob er nicht so, ob er so ein Stissel ist wie im Fernsehen. Aber es hat so einen Spaß gemacht und anders kann man auch bei 40 Grad keinen Wiener Walzer tanzen, als mit sehr viel Spaß dabei.
Also Antwort, was, ja, er ist genauso ein Stissel wie im Fernsehen.
Also was für ein Angebot. Und jetzt ist mir bei diesem Video nochmal aufgefallen, warum erkennt man einfach deutsche Urlauber immer sofort an ihrem ganzen Drip? Also es gibt einfach diesen deutschen Urlauber-Drip.
Komplett, es ist der Drip und der Vibe.
Und es ist auch manchmal ein Strohhut.
Ja.
Aber was für ein Happening und was für ein Leben, wenn man da jeden Tag ist und nicht eben nur 2 Wochen im Jahr zum Urlaub machen, sondern du atmest das, du hast keinen Kontakt zu deiner Familie. Du musst da 24/7 für die Gäste ansprechbar sein. Du isst mit denen, du lebst mit denen und dann wechselt es nach 1 bis 2 Wochen wieder. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man da seinen ganzen Lebensrhythmus umstellen muss, um das irgendwie umsetzen zu können und jede Woche wieder neu begeistert zu sein, wenn Piratenmittwoch ist und sich alle als Pirat schminken müssen und man dann jede Woche Jack Sparrow sucht jetzt nochmal mit den Kindern.
Piratenmittwoch.
Die haben wirklich Piratenmittwoch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Irgendjemand hatte das erzählt.
Ja, diese ganze Animationswelt und Themenabend ist ja auch schon sehr lustig verarbeitet worden. Zum Beispiel in Club Las Piranhas, wo es dann irgendwie jeden Abend eine andere griechische Nacht oder sowas gibt. Lieb ich den Film.
Ja, das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich so.
Ja.
Und was ich auch dachte, es ist auch gar nicht so weit weg von unserem Job. Also so ein bisschen sich mal lustig verkleiden und den Pausenclown geben, ist natürlich auch in unserem Job verwurzelt. Aber ich stelle mir das trotzdem irgendwie...
Sind ja nichts anderes als AnimateurInnen eigentlich.
Ja, eigentlich ja.
Ja.
Aber halt nicht so 24-7, sondern wir haben so einen An- und Ausknopf.
Ja, wir können hier gleich nach Hause gehen und
Müssen
nicht noch Lion King performen und am nächsten Morgen irgendwie Axt werfen.
Was nicht heißt, dass ich nicht heute noch Lion King vom Spiegel performen werde. Aber es ist irgendwie trotzdem eine andere Sache. Es ist ein anderes Commitment. Und was mir auch nochmal aufgefallen ist bei diesen ganzen Berichten, ist, dass diese AnimateurInnen eben wirklich auch von den Gästen sprechen, als wären das ihre Freunde. Und sie vernetzen sich auch bewusst, das kam in dieser Doku auch nochmal raus, dass sie wirklich auch Familien untereinander vernetzen und sich mit denen an den Tisch setzen oder so dazwischen und den Kontakt herstellen,
nee,
dass die sich untereinander befreunden. Es gibt mehr oder weniger ein...
Die sind auch Matchmaker.
Die sind auch Matchmaker und es gibt klare Regeln für Gespräche mit Gästen, nämlich nichts über Politik, das heißt, mit deinem Schulzzug könntest du da nicht punkten, nichts über Gehälter, nichts Privates. Man muss die Tische wechseln. Zwischen 6 bis 8 Tische muss man am Tag abklappern.
Und man darf Gäste nicht bumsen.
Richtig, keine sexuellen Kontakte. Und da habe ich mich jetzt gefragt, bumsen die dann untereinander? Weil die wohnen da ja.
Da wird gebumst ohne Ende.
Animateurenbumsen. Das wird mich nämlich mal interessieren. Ja, also ich fand es wirklich unglaublich, als ich mir diese ganzen Dokus und Berichte angeguckt habe, wie viele Jobs im Animateurinnenberuf drinstecken. Du musst Schauspieler sein, du musst Servicepersonal sein, du musst ein Quizmoderator sein, Tänzer, Sportler, Kinderbetreuer, Entertainer, Freund und Familie. Alles nur für 2 Wochen und dann geht es wieder von vorne los. Extrem gut gelaunt, mit so einem Ralf Schmitz-artigen Lächeln ins Gesicht getackert, musst du da wirklich den ganzen Tag durch Trollywood laufen und mittanzen.
Die Säulen unserer Gesellschaft.
Wirklich.
Animateurin. Da lastet natürlich auch jetzt so ein Druck drauf, weil da kommen dann Familien hin, die haben dann das ganze Jahr darauf gespart, jetzt diesen Urlaub machen zu können. Die wollen dann eine gute Zeit haben. Und das ist jetzt, diese Verantwortung lastet ja auf dir.
Ja.
Die tragen ja wirklich komplett, die tragen ja Verantwortung für das Wohlergehen der Republik im Prinzip.
Genau. Und du musst Erinnerungen schaffen in irgendwelchen Kinderleben, ja, die sie vielleicht ihr ganzes Leben lang mit sich rumtragen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwerer Job, glaube ich, den zu machen und auch quasi, dass man sein ganzes Leben da umkrempeln muss. Ich habe jetzt noch einen Clip mitgebracht, eben auch aus eben genannten Galileo-Beitrag, in dem man mal sehen kann, wie so ein Animateur wohnt und wie der seine Wohnung eingerichtet hat, beziehungsweise sein Hotelzimmer, in dem er dann da ist. Und schau mal, wie liebevoll er sich das da ist, gemütlich gemacht hat.
So steht Jan nur ein etwa 10 Quadratmeter großes Mitarbeiterzimmer zur Verfügung.
Also ich habe persönlich tatsächlich nicht viele Dinge mitgenommen. Also das hier sind meine persönlichsten Sachen, die ich habe. Einfach mein Ruhrpott-Schriftzug, damit ich mich auch noch immer heimisch fühle. Und dann noch tatsächlich, weil ich Fußballer bin, habe ich noch mal ein bisschen Fußballbild hier mitgebracht.
Also es ist wirklich ein ganz kleines Zimmer. Ein Bett, ein Schrank und er hat das so dekoriert. Er heißt Jan und hat mit so Fußballstickern, also es sind quasi Fußbälle, als Sticker hat er so seinen Namen Jan an die Wand
Miguel,
geklebt.
Miguel, die können so viel, die können jetzt nicht auch noch Innenarchitekten sein.
Wirklich, das habe ich auch gedacht. Aber ich dachte mir, warum macht das nicht quasi dieser Cluburlaub denen ein bisschen schöner, dass man dann wenigstens ein schönes Zimmer hat.
Die sind ja bei der Arbeit.
Boah, also es ist wirklich ein super harter Job, dem man gewachsen sein muss und darum gibt es auch, das habe ich eben diese Info auch aus der besagten Doku, ein richtig hartes Casting, das man durchlaufen muss. Katrin aus der NDR-Doku musste zum Beispiel am Anfang ein Casting in Hannover-Bottfeld machen, um dann überhaupt erst in diesen Urlaubsresort fahren zu dürfen.
Immer noch für Trollywood?
Immer noch für Trollywood.
Okay.
Und es gibt unterschiedliche Berichte, die diesen Casting-Prozess mal begleitet haben. Ich habe noch einen gefunden, den fand ich sehr interessant, von Spiegel TV. Da musste man solche Aufgaben bewältigen.
Ihr seid 5 Jahre alt und spielt mit Leidenschaft mit eurem Matchbox-Auto.
Müssen Sie jetzt vormachen.
Nicht wirklich.
Doch.
Sie machen jetzt Method-Acting, 5-Jährige.
Ihr seid eine Eule. Und ihr streichelt ein Pferd.
Teamleiterin Jessica über Sinn und Verstand der Aufgabe.
Die Ernsthaftigkeit, dann die Varianz in der Darstellung, schauspielerisches Können, solche Dinge halt, die man halt als Animateur oftmals auch braucht.
Ja.
Ehrlich gesagt ist das exakt unser Warm-up, bevor wir Bühnenshow machen.
Wirklich. Da machen wir auch so Atemübungen.
Ihr seid eine Eule,
und,
ihr seid eine Koralle.
Genau, dann stellt man sich nochmal so ein bisschen vor in unterschiedliche Rollen und muss sich ein bisschen besinnen. Ja.
Ja.
Und also dieser Casting-Prozess ist wohl sehr, sehr hart. Da gab es dann auch noch eine Szene, wo die JurorInnen dabei gefilmt wurden, um die KandidatInnen zu bewerten. Und da sagte eine, ich habe mir die nochmal vorgestellt als DJ bei einer Beachparty. Ging gar nicht. Oh, ich kenn's gut. Also, Robinson Club castet, glaube ich, tatsächlich auch hier in Köln bei der Sporthochschule, weil man natürlich auch sportlich sein muss. Und ich habe mir gedacht, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist, eine toxische TV-Casting-Show draus zu machen. Das würde ich sofort heimlich gucken.
Das stimmt.
Also, wenn da die Leute irgendwie darauf vorbereitet werden, in diesen Robinson Club zu kommen, finde ich auf jeden Fall eine interessante Welt, wo, glaube ich, viel Klatsch und Tratsch liegt, den man vielleicht jetzt auch nicht vor so einer Dokumentation Dokumentationskamera sagen würde. Darum habe ich mir gedacht, können wir hier bei Too Many Tabs vielleicht nochmal einen kleinen Aufruf starten, uns Geschichten zu schicken. Vielleicht wart ihr ja mit eurer Familie oder alleine schon mal in einem solchen Urlaub und könnt uns absurde Begebenheiten mitteilen oder wollt uns eure Erfahrung erzählen oder aber ihr arbeitet selbst in einem solchen
noch
Club.
Besser.
Es ist noch besser und könnt uns so ein bisschen mehr Einblicke in die Dynamiken untereinander. Wird da jetzt wirklich viel gebumst oder nicht? Gibt es da vielleicht auch so wie im Showbusiness so ein bisschen Ellenbogen, dass man sagt, oh nee, der hat den Pirat heute aber nicht gut geschminkt oder, ne? Also das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Wie ist der Vibe untereinander? Dann schickt uns das doch gerne an toomanytabs@ndr.de. Da würden wir uns sehr freuen und vielleicht in einer der nächsten Folgen natürlich wohl kuratiert und wohl anonymisiert besprechen.
Oder aber ihr erreicht uns via Social Media, da heißt du auf allen Kanälen @miguelrosa und ich heiße @caroworbs. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten.
Richtig, da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, wenn ihr andere Themen zur Verfügung habt.
Wir können noch verkünden, die alten Folgen sind wieder vollzählig abrufbar im Feed. Also ihr könnt die alten Folgen alle wieder nachhören und wir freuen uns, wenn ihr uns auch nächste Woche bei unserer neuen Folge wieder begleitet, ne?
Ja, da freuen wir uns sehr.
Da freuen wir uns drauf. Das ist dann nächste Woche Mittwoch wieder. Und bis dahin geben wir euch jetzt noch eine kleine Cross-Promo mit.
Richtig.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir haben hier bei Too Many Tabs ja schon des öfteren Mal über das marode deutsche Schulsystem gesprochen, zum Beispiel in unserem Tab zu den Bundesjugendspielen. Und aus diesem Themengebiet Bildungssystem haben wir jetzt eine Podcast-Empfehlung für euch.
Die ehemalige Lehrerin Lisa Graf macht sich im Podcast Durchgefallen auf die Suche nach Erklärungen, warum unser Bildungssystem so viele Kinder im Stich lässt, warum immer noch die soziale Herkunft darüber entscheidet, ob ein Kind gut durch die Schule kommt und was sich ändern muss, damit Schule wirklich für alle funktioniert. Hört doch da gerne mal rein. Alle Folgen von Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
Ja, das war's von uns für diese Woche, aber wir hören uns nächste Woche natürlich an gewohnter Stelle. Immer mittwochs ist Too Many Tabs Tag in der ARD Audiothek. Tschüss!
Tschüss, wir brauchen mal so einen Animations-Too Many Tabs Song zum Mitsingen.
Das stimmt wohl.
Das müssen wir dran arbeiten.
Ja.
Mal gucken. Okay, tschüss, bis nächste Woche!
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worbs.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs.